Danke, Lukas Berchner, für das Spiel am Klavier und ganz herzlich willkommen Ihnen zu unserem ersten Bürgerforum, das wir neu begonnen haben in diesem Jahr. Bürgerforum. Wir wollen, das ist unser Ziel, Menschen zusammenführen und zwar Menschen aus dem Ortsteil Körne, Freunde, Bekannte, die wir mitbringen und Menschen unserer Gemeinde. Was uns zusammenführt und zusammenbringt, sind Themen, die für uns alle relevant sind. Und heute geht es um das Thema Kommunikation. Ich heiße Arne Völkel, ich bin in Köln geboren und weshalb ich das erzähle, kommt gleich. Ich bin einer der Pastoren hier in dieser Gemeinde zusammen mit meinem Kollegen Rolf Zürus. Wie gesagt, ich bin in Köln geboren und in Köln gibt es die Rockgruppe, Kölsch-Rockgruppe BAP. Und der ein und andere wird sie kennen. Und natürlich höre ich als Kölner BAP und ich höre auch das Lied Verdammt lang her. Das findet ihr auf der LP Ausgeschnitte, also ausgeschnitten. Und das Lied handelt davon, dass ein Mann Abschied nimmt oder sich erinnert, nämlich an seinen verstorbenen Vater. Und dann heißt es in dem Kehrfragen, verdammt lang her, dass wir miteinander gesprochen haben. Und noch viel länger ist es her, dass vom einen beim anderen auch etwas ankam. Und wenn ich das höre, dieses Lied, verdammt lang her, dann berührt mich das, weil ich das auch aus meinem Leben kenne, dass wir Begegnungen haben und die Begegnung findet doch nicht wirklich statt, weil wir entweder gar nicht mehr miteinander reden oder so miteinander reden, dass vom einen beim anderen nichts ankommt. Und deswegen haben wir uns gedacht, es ist gut, daran etwas zu tun und haben deswegen den Kommunikationstrainer Matthias Hippler eingeladen, den ich ganz herzlich willkommen heiße. Er wird sich jetzt gleich uns noch etwas vorstellen, genauer vorstellen. Wir sind froh, dass du da bist, dass du uns hineinnehmen wirst in dieses spannende Thema und ich freue mich, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Das Ganze wird heute Abend so ablaufen, dass wir den Vortrag hören. Ihr, sie werdet auch mit einbezogen werden und es ist wunderbar, wenn jetzt keiner panisch den Saal verlässt. Dann haben wir einen Break, wo es also eine Möglichkeit zum Gespräch gibt, zum Austausch und auch was zum Knabbern, zum Trinken, eine kleine Erfrischung und dann setzen wir fort. Der Abend geht bis 21 Uhr und bis dahin wünsche ich Ihnen beste Unterhaltung, tolle Gemeinschaft, schön, dass Sie da sind und nochmals herzlich willkommen.
Ja, das war eine super nette Begrüßung. Ich sage ein paar Worte, wer ich bin und was ich mache, damit Sie so wissen, wer erzählt uns eigentlich heute Abend etwas. Matthias Hippler, ich komme aus Nidderau, das ist so nördliches Rhein-Main-Gebiet, betreibe dort zum einen eine psychotherapeutische Praxis, das mache ich schon seit sehr vielen Jahren. Ein Schwerpunkt ist Paartherapie, da geht es auch dann in der Regel um Kommunikation, die meist dann stecken geblieben ist über die Jahre. Daneben bin ich unterwegs in Institutionen und Unternehmen, mache dort Seminare, Workshops zum Thema Kommunikation oder auch zum Themenbereich so Burnout-Prävention oder Resilienz. Also was gibt einem innere Stärke, um mit Krisen gut klarzukommen? Zu mir gehört noch Kerstin, dazu gehören dann 5 Töchter im Alter von 15 bis 25. Die kommunizieren sehr viel, ich eher etwas weniger. Aber so ist das mit Männern und Frauen. Vielleicht kommen wir heute Abend darauf auch noch zu sprechen. Sie haben Gelegenheit, am Ende, wenn ich also fertig bin mit einer Pause zwischendrin, Ihre Fragen zu notieren. Und dann finde ich das ganz spannend und herausfordernd, auf Ihre ganz konkreten Fragen dann nochmal einzugehen. Also, Sie können sich einbringen, auch mit dem, was Sie ganz besonders interessiert. Kommunikation ist ja wirklich alles, wie die kleine Geschichte aus dem Wald zeigt. Das Gerücht geht um, der Bär habe eine Todesliste. Als erstes geht der Hirsch zum Bären und fragt, Bär, stimmt das? Du hast eine Todesliste? Ja. Bär, stehe ich auch auf deiner Todesliste? Ja. Hirsch, du stehst auch auf meiner Liste. Der Hirsch kriegt totale Panik, rennt in den Wald. Ein paar Stunden später wird er tot aufgefunden. Als nächstes geht das Wildschwein zum Bären, fragt, du hast eine Todesliste? Ja. Stehe ich auf deiner Liste drauf? Ja, du stehst drauf, Wildschwein. und das Wildschwein wird von Angst erfasst, läuft weg. Am nächsten Morgen wird der Eber tot im Unterholz aufgefunden. Als drittes geht der Hase zum Bären und fragt: Du, ich habe das gehört, stimmt das mit der Todesliste? Ja. Bär, stehe ich auch auf deiner Liste? Ja, du stehst auch drauf. Bär, könntest du mich bitte von deiner Liste streichen? Ja, kein Problem. Also Kommunikation ist wirklich alles. Manchmal geht es dabei um Leben und Tod. Oder es geht darum, ob wir abends mit dem Menschen, der den gleichen Ring trägt wie wir, aneinander gekuschelt einschlafen oder uns die kalte Schulter zeigen. Kommunikation entscheidet darüber, ob wir den Kontakt zu unseren Kindern behalten, wie wir als Chef gesehen werden und anerkannt werden. Kommunikation spielt eine Rolle in unserer Nachbarschaft. In jedem Lebensbereich ist Kommunikation so eine Schlüsselkompetenz. Und Kommunikation kann wirklich sehr verbinden und zusammenschweißen. Sie kann aber auch sehr trennend wirken. Kommunikation kann glücklich machen. Sie kann aber auch sehr viel Unglück hervorrufen. Und die Frage ist, wie können wir miteinander kommunizieren oder überhaupt miteinander umgehen, aufeinander reagieren, miteinander sprechen, streiten, uns lieben, dass wir merken, das hat etwas Verbindendes und nicht Trennendes. Ich möchte Ihnen heute Abend so ein Modell vorstellen, das kommt ursprünglich aus der sogenannten gewaltfreien Kommunikation. Ich nenne das einfach mal Biokommunikation, weil da sind so die Giftstoffe ein bisschen rausgefiltert, ist auch etwas teurer, weil man muss sich mehr Mühe geben. Aber das ist sehr, sehr hilfreich im Umgang mit Beziehungen, ob es um Partnerschaft geht, mit den Kindern, auf der Arbeit, als Führungskraft oder wo auch immer. Und Sie haben hier so jeweils ein Handout liegen, also es sind jeweils 5 Blätter, da steht alles drin, was ich anspreche und vielleicht noch mehr. Das können Sie mit nach Hause nehmen, auch als so Erinnerungshilfe, und ich gehe daran ein bisschen entlang. Also Beziehung ereignet sich in der Regel in 3 wesentlichen Bereichen. Die habe ich hier gekennzeichnet als Kommunikation. Und Kommunikation meint nicht nur Reden und Schweigen, sondern schließt auch Mimik ein, Gestik, unser Tonfall. Erotik, Sexualität ist Kommunikation. Also wirklich, wie wir aufeinander reagieren, miteinander umgehen. Der Bereich der Wahrnehmung stellt die Frage, wie sehe ich eigentlich den anderen? Mit welcher Brille betrachte ich meinen Ehepartner, den Chef, meinen Kollegen, den Nachbarn? Ist meine Wahrnehmung unserer Beziehung eher positiv gefärbt? Also sehe ich das, was gut ist? Erkenne ich an, was der andere gut kann, was ich sehr schätze? Oder ist meine Wahrnehmung eher negativ gefärbt? Dann sehe ich halt alles kritisch und beäuge den anderen also wirklich mit kritischen Augen. Und das Ganze mündet dann auch in dem Bereich der Verbundenheit. Man nennt das auch das Gefühl emotionaler Verbundenheit. Also wie nah fühlen wir uns, wie gut kommen wir miteinander klar, wie verbindend ist das, was wir füreinander empfinden. Und hier ist deutlich, jeder Bereich hat so eine Sonnen- und Schattenseite. Im Bereich der Kommunikation gibt es ganz positive Kommunikationsstile. Also wenn wir einander angucken, wenn wir miteinander reden, Wertschätzung ausdrücken, Lob aussprechen, wenn wir uns darum bemühen, auch auf eine sachliche Art und Weise uns zu unterhalten, positiv uns Mühe geben, wirklich ganz Ohr für den anderen zu sein, aber auch ein Gefühl dafür haben, Mensch, wo ist der Punkt, wo wir sagen, also jetzt hören wir besser auf, weiterzureden, weil wir fangen an, uns nur noch zu verletzen, es macht keinen Sinn. Lieber morgen das Gespräch nochmal aufgreifen. Und Humor gehört natürlich auch dazu. Eine kleine Auswahl von den Kommunikationsstilen, die sozusagen in die Schatztruhe hineingehören. Aber dann gibt es auch einen Giftschrank der Kommunikation. Da sind Kommunikationsstile drin, die wirklich sehr trennend wirken. Sarkasmus, Ironie, Anklagen, meckern, nörgeln, unfair kritisieren, nicht wirklich zuhören und so weiter. Nachäffen, verallgemeinern, immer, nie, du Botschaften, du bist das Problem, du machst alles falsch. Und genauso, wie ich gesagt habe, gibt es auch in der Wahrnehmung eine Sonnen- und eine Schattenseite, je nachdem, durch welche Brille ich unsere Beziehung sehe oder auch den anderen betrachte. Bei der Verbundenheit ist es klar, die kann sehr eng sein. Wir kommen gut miteinander klar, wir schätzen einander, wir arbeiten gut zusammen, wir lieben uns durch Höhen und Tiefen und bleiben ein Team. Oder aber wir merken, die Verbundenheit lässt nach. Oder es entsteht so eine ganz allmähliche Distanzierung zwischen uns. Wir reden zwar noch miteinander, aber die Gespräche werden oberflächlicher und bei bestimmten Themen geraten wir sofort aneinander. Also auch hier gibt es sozusagen eine positive oder negative Entwicklung. Für unsere Beziehung, in denen wir leben, ist dieser Bereich der Kommunikation der entscheidende. Und dieser Bereich steht immer in Wechselwirkung mit den anderen Bereichen. Das heißt, das, was in einem gut läuft, wirkt sich positiv auf die anderen aus. Was schlecht läuft, wirkt sich auch negativ auf die anderen aus. Ist doch klar, wenn der andere nur an mir rummeckert, nörgelt, wenig Wertschätzung ausdrückt, hier rein, da raus praktiziert, dann werde ich den anderen ja auch sehr viel negativer wahrnehmen. Der spricht so kritisch mit mir, distanziert, will mich gar nicht verstehen und das wird unsere Verbundenheit schwächen. Umgekehrt, da wo wir auf eine gute, positive Art und Weise miteinander umgehen, auch streiten und uns dennoch lieben, da wird die Wahrnehmung natürlich sehr viel positiver ausfallen und gut, dass wir miteinander eine Beziehung haben. Das wird die Beziehung stärken. Sie finden auf diesem Blatt jetzt unten oder erst noch in der Mitte, habe ich das nochmal zusammengefasst. Bei Kommunikation geht es in erster Linie darum, dass ich sage, was ich will und was ich nicht will, damit der andere weiß, wo er mit mir dran ist. Und auf der anderen Seite, dass ich ein Gespür dafür habe und ein offenes Ohr und verstehe, was der andere will und nicht will. Und ich weiß, wo ich mit ihm dran bin. Das ist eine Grundlage der Verständigung. Sie finden dann unten so eine liegende Acht. Und es sind vier Elemente, die sich um das Ich gruppieren und die gleichen vier Elemente um das Du. Ich will das kurz erklären. Beim Ich geht es darum, dass ich auf der einen Seite ein guter Beobachter bin, kein Bewerter. Beobachte, was ein anderer tut, beobachte, was gerade Sache ist, was geschieht. Auch Verhalten beobachte, auch mich selber. Dass ich ein Gefühl für mein Gefühl entwickle. Wie geht es mir gerade? Bin ich ärgerlich, fröhlich, angespannt, entspannt? Und dass ich auch dahinter schaue und mich frage, wie ist das mit meinen Bedürfnissen, also dem, was ich brauche, erfüllt oder nicht erfüllt? Und dann gibt es diesen vierten Bereich, den der Bitte. Das heißt, ich fordere den anderen auf, etwas für mich zu tun, sein Verhalten zu ändern, auf mich auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Und so wie ich das bei mir klar habe, diese vier Bereiche hat im Idealfall auch der andere diese vier Elemente sehr klar vor Augen und kann sie ausdrücken. Und wenn das passiert, dann sind wir sozusagen hier in einer Bewegung vom Ich zum Du. Wir wissen, wo wir miteinander dran sind, wie wir uns fühlen. Wir kennen unsere Bedürfnisse und sprechen darüber. Wir richten klare Bitten aneinander, was wir brauchen oder was wir nicht brauchen. Und das will ich jetzt so ein kleines bisschen ausführlicher erläutern. Fangen wir mit der Beobachtung an. Also ganz erstaunlich ist, dass jeder von uns also eine Vielzahl von Bewertungssystemen in sich trägt. Also sobald wir einem anderen Menschen begegnen, rattert es. Was ist das für jemand? Gut oder schlecht? Sympathisch oder nicht sympathisch? Klüger als wir, dümmer als wir? Schicker, netter, schwieriger? Also wir bewerten pausenlos andere Menschen, denen wir begegnen, oder auch bestimmte Situationen. Wenn wir aber so stark im Bewerten sind und dann ein Gespräch beginnen wollen und direkt schon mit einer Bewertung, mit einem Urteil oder gar mit einer Verurteilung beginnen, ist das Gespräch von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Also wenn mir ein anderer sagt, oh Matthias, bist du mal wieder zu spät gekommen, dann habe ich keine große Lust auf eine Unterhaltung. Oder wenn jemand hier, Pastor Arne Völkel, sagt, Herr Völkel, Sie haben schon mal schlechter gepredigt. Also da wünscht man noch einen guten Tag und möchte gehen, ne? Und Sie können mal darauf achten, wie sehr auch Sie davon geprägt sind, pausenlos zu beurteilen, zu bewerten, zu kritisieren. Und es macht einen Unterschied, ob zum Beispiel der Chef seinem Mitarbeiter sagt, Herr Schmidt, Sie sind schon wieder viel zu spät. Oder können Sie nie pünktlich sein? Oder glauben Sie, dass wir extra auf Sie warten? Wenn wir uns in die Rolle von Herrn Schmidt hineinversetzen, der tatsächlich zu spät gekommen ist, merken wir aber, der wird sich sofort angegriffen fühlen und dann auch entsprechend reagieren. Beobachtung und Nichtbewertung würde einfach beinhalten, dass der Chef seinem Mitarbeiter sagt, Herr Schmidt, es ist jetzt dreimal vorgekommen, dass Sie jeweils 10 Minuten zu spät gekommen sind. Er beschreibt nur etwas, ganz neutral. Und dann kommen wir schon zum zweiten Punkt, dass ich nämlich mein Gefühl benenne. Also ich beschreibe etwas, was ich bei dem anderen wahrnehme oder was gerade so passiert. Und Sie können das anwenden auf Ihre Partnerschaft, Ehe, den Umgang mit Ihren Kindern oder auf den Kontext Ihrer Arbeit. Ich beobachte und dann frage ich mich erstmal, wie geht's mir gefühlsmäßig damit? Bin ich entspannt? Geht's mir gut? Bin ich zufrieden, glücklich, motiviert? Oder bin ich frustriert, ärgerlich, angespannt, genervt? Also ich gucke erstmal, wie ist mein Gefühl? Und die Gefühlspalette ist ja sehr groß, die wir so kennen. Ich habe Ihnen einige Gefühlslagen hier einfach auch mal notiert. Und dann ist wichtig, meine Gefühle geben Auskunft darüber, wie ist das eigentlich mit meinen Bedürfnissen. Weil hinter unseren Gefühlen stehen unsere Bedürfnisse, die entweder erfüllt sind oder weniger erfüllt sind. Also wenn ich merke, ich bin frustriert, beispielsweise auf der Arbeit, und gucke genauer hin, dann merke ich mein Bedürfnis beispielsweise nach Information ist nicht erfüllt, weil der Chef oder Kollege hat mir Informationen vorenthalten, die ich gebraucht hätte. Und deshalb bin ich frustriert oder genervt. Überlegen Sie einfach mal so, wenn Sie in einer Partnerschaft leben, verheiratet sind, so wie ist Ihr Gefühl im Moment, so in einer bestimmten Situation, wo Sie merken, oh, da fühle ich mich unzufrieden, also im Blick auf die Partnerschaft. Und gehen dann einen Schritt weiter und fragen, warum ist das so? Welches Bedürfnis steckt vielleicht dahinter? Zu wenig Zeit, die Sie zu zweit verbringen? Oder die Komplimente sind so ganz langsam eingeschlafen? Oder woran liegt es? Und Sie kommen Ihren Bedürfnissen auf die Spur. Und jetzt sind wir im Grunde schon bei Schritt 4, dass ich nämlich überlegen kann, was brauche ich? Was ist meine Bitte? In der Regel sind das Handlungsbitten. Also nochmal zurück, das Beispiel mit dem Chef, dass der Chef zu Herrn Schmidt sagt, also Herr Schmidt, Sie sind 3x10 Minuten zu spät gekommen. Beobachtung, nicht Bewertung. Gefühl. Ich bin sehr verärgert, sagt der Chef. Warum? Weil ich mich gerne auf meine Mitarbeiter verlassen möchte und Verlässlichkeit sehr schätze. Bedürfnis. Bitte entweder geben Sie das nächste Mal Bescheid, dass Sie später kommen, wenn es ernsthafte Gründe gibt, oder bitte, das nächste Mal sind Sie pünktlich. Also, daraus resultiert dann eben auch eine Erwartung an den anderen. Ein Wunsch, eine Bitte oder als Chef kann es auch mal sein, eine ganz klare Ansage. So nicht mehr, sondern künftig so. Das, was sich jetzt so ein bisschen theoretisch anhört, das müsste man jetzt vertiefen, so in einem Tagesseminar. Und das üben und Entdeckung machen und dann würden Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie kostbar das ist. Biokommunikation. Wirklich sehr nahrhaft für Beziehung, weil wir verzichten auf Anklagen. Wir gewinnen Klarheit über uns selber. Wie geht's mir eigentlich? Wir entdecken unsere Bedürfnisse, weil die spielen eine enorm große Rolle. Und wir werden in die Lage versetzt, zu sagen, was wir wollen, worum wir bitten und was wir nicht brauchen. Und der andere weiß, wo er mit uns dran ist. Und Sie finden auf der Seite 2 das nochmal so im Überblick. Am Anfang gibt es einen Anlass, eine Situation, eine Begegnung mit einem anderen Menschen, etwas, was passiert ist. Ein Kontext und die obere Hälfte beschreibt sozusagen das, was in mir vorgeht. Also ich gewinne Klarheit über mich, beobachte eine Situation. Zu dem Beobachten, vielleicht stellen Sie sich so vor, wie eine Kamera, die einfach nur aufnimmt, was ist. Oder ich merke mir das immer so mit ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Keine Bewertung. Also ich beobachte für mich, schaue nach meinen Gefühlen, komme zu meinen Bedürfnissen und überlege, was brauche ich bitte. Und im Idealfall habe ich auch ein Gespür dafür, wie ist es mit dem anderen. Also, dass ich versuche so zu vermuten, wie geht's dem anderen. Seine Gefühlslage, seine Bedürfnisse, seine Bitten, das, was der andere braucht. Das geschieht im Innen und in der zweiten Hälfte auf diesem Blatt, also die untere Hälfte, da geht es darum, was jetzt zwischen uns passiert. Wir reden nämlich drüber. Ich schildere die Beobachtung. Wir sind jetzt seit 6 Wochen kein Abend mehr zu zweit mal unterwegs gewesen. Ich sage mein Gefühl, ich merke irgendwie, ich bin da ein bisschen drüber frustriert. Bedürfnis, ich wünsche mehr Zeit, ungestört mit dir, auch mal ohne die Kinder. Bitte, möglichst konkret die Bitte, du lass uns gerade mal den Terminkalender nehmen und gucken, wann wir das nächste Mal zu zweit ausgehen. Und wenn der andere mir genauso antwortet und sagt, und so geht's mir, das ist mein Bedürfnis, das sind meine Gefühle, das wünsche ich mir, dann wissen wir, wo wir miteinander dran sind. Und dann können wir schauen, und was machen wir jetzt damit? Also diese 4 Elemente. Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Wir behalten das so ein bisschen im Hinterkopf und kommen zu einer nächsten so wichtigen Tatsache, dass nämlich unsere Kommunikation sich im Grunde auf 2 Ebenen ereignet. Einmal gibt es die sachliche, rationale Ebene und dann gibt es die emotionale Ebene. Auf der sachlichen Ebene sende ich eine Botschaft, aber auch emotional bringe ich was rüber. Wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich liebe dich. Sachlich, rationale Botschaft ist, ich habe dieses Gefühl für dich, das man Liebe nennt. Emotional kommt was ganz anderes rüber. Ich habe es jetzt nochmal gesagt, bist du endlich zufrieden? Die große Kunst besteht da drin, und da haben wir glücklicherweise ein ganzes Leben lang Zeit, so beides stimmig zu kriegen. Dass das möglichst übereinstimmt, dass wenn ich das sage, ich liebe dich, dann sollte ich es auch mit Gefühl sagen. Oh, ich liebe dich. Interessant ist, dass die Botschaft auf der emotionalen Ebene lauter ist, stärker ist als die rationale Botschaft. Also das, was gefühlsmäßig rüberkommt, ist viel stärker als das, was ich mit Worten sage. Und dazu gibt es dieses schöne Modell, das finden Sie auch in dem Handout. Also sozusagen das Eisbergmodell, das dann sagt, ein Siebtel unserer Kommunikation ereignet sich auf der rationalen Ebene, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, und 6/7 auf der emotionalen Ebene. Da geht es wirklich um die Gefühle, um Bedürfnisse, um Wünsche, um das, was uns im tiefsten bewegt. Und, wie schon erwähnt, das, was hier unten rüberkommt, ist deutlich wirkungsvoller als das, was hier rüberkommt. Und oft ist das hier stark im Bereich des Bewusstseins und das eher im Bereich des Unterbewusstseins. Das haben wir gar nicht immer so klar vor Augen. Und hier ist interessant, warum eskalieren Konflikte so schnell? Sie haben bestimmt auch schon mal die Erfahrung gemacht, da hat man keine 30 Sekunden mal wieder Ruhe gehabt und schon gerät man aneinander. Oder die Gefühle kippen. Und auf einmal verändert sich der Gesichtsausdruck des anderen und man merkt, der fühlt sich wieder angegriffen. Oder sie fühlt sich verletzt. Ich bin ihr zu nahe getreten. Und manchmal kann man es gar nicht genau sagen, man hatte doch keine böse Absicht und schwupp, jetzt ist dicke Luft. Häufig hat es damit zu tun, dass man sozusagen den Bereich des Sachlichen verlassen hat und man ist auf die persönliche Ebene gekommen. Das kann man sich sehr schön so vor Augen führen. Was da passiert, es beginnt oft in der Kommunikation mit Dissonanzen in der Sache. Also wir sind unterschiedlicher Meinung, wir sehen etwas unterschiedlich. Der eine sagt A, der andere B, ist noch kein Problem, kriegen wir ganz gut hin. Aber in dem Moment, wo aus den sachlichen Dissonanzen Dissonanzen auf der persönlichen Ebene werden, da wird es schwierig, da verstricken wir uns. Weil wir sind alle ungeheuer verletzlich. Keiner von uns ist so ganz, ganz innen. Und deshalb kriegen wir Probleme dann miteinander, wenn es auf die persönliche Ebene kommt. Da geht es auf einmal um meinen Wert, den der andere in Frage stellt, dass ich ungerecht behandelt werde, mich nicht verstanden fühle, der andere fühlt sich auch nicht verstanden, sehr persönlich. Und dann können Konflikte weiter eskalieren, dann kommt es zu Dissonanzen im Blick auf das Problem. Der eine sagt nämlich, unser Problem ist das, und der andere sagt, stimmt gar nicht, unser Problem ist das. Wir sind uns also auch nicht mehr einig, was ist der eigentliche Kern unseres Problems. Und dann gibt es auch noch Dissonanzen bei der Lösung des Problems. Der eine sagt, wir sollten das tun und dann ist gut. Und der andere sagt, nee, wir sollten das tun. Das ist manchmal ganz lustig, so als Paartherapeut, hat auch was von Kabarett an manchen Stellen. Wenn der Mann dann zu seiner Frau sagt, also wenn du deine Probleme in den Griff kriegst, ist alles gut. Sie ist da etwas anderer Meinung. So, also ich glaube, es ist deutlich geworden, da ist so die Klippe, wenn wir das Sachliche verlassen und dann auf einmal sehr, sehr emotional werden und unser Wert damit reinkommt, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse, dann kann es sehr schwierig werden. Und hier komme ich nochmal auf die Bedürfnisse zu sprechen. Es gibt bestimmte Gefühle, die uns zurückmelden, hey, dein Bedürfnis ist gestillt. Wenn ich mich froh fühle, sicher fühle zum Beispiel, respektiert fühle, zufrieden bin, aktiv bin, dankbar bin, glücklich bin. Wenn etwas gut gelaufen ist und ich fühle mich motiviert, beschenkt, dankbar, dann sagen diese Gefühle Ihnen, hey, da ist etwas, was du brauchst, erfüllt. Und umgekehrt gibt es Gefühle, die uns darauf hinweisen, hey, da fehlt dir etwas, was sehr wichtig ist für dich oder was du brauchst. Das sind Gefühle wie Ärger, Anspannung, Hilflosigkeit, Ängstlichkeit, Frustration und so weiter. So. Und das spielt dann eben eine Rolle. Wenn wir miteinander in Konflikt geraten, sind immer irgendwelche Bedürfnisse nicht erfüllt. Und sei es nur das Bedürfnis, verstanden zu werden. Ist ja so eine Geschichte, ne? Vielleicht kennen Sie das, wo die Fee dann zu dem Mann kommt und sagt, du hast einen Wunsch frei. Und er sagt, oh, ich wünsche mir einen orangefarbenen Ferrari, das allerneueste Modell, Fabrik neu, 0 Kilometer. Und die Fee schüttelt den Kopf und sagt, glaube ich, ein bisschen schwierig. Hast du nicht einen anderen Wunsch? Ja, dass ich meine Frau endlich verstehe. Aha, wann möchtest du den Ferrari haben? Also dieses Bedürfnis, verstanden zu werden. Allein wenn das nicht erfüllt ist, wird es schon sehr schief in unseren Beziehungen, in unserer Kommunikation. Ich nenne Ihnen einige Bedürfnisse, die mir also immer wieder begegnen und die sehr bedeutsam sind, elementar sind. Es ist nur eine kleine Auswahl. Das Bedürfnis nach Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Das Bedürfnis nach Sicherheit, Anerkennung. Wir alle haben das Bedürfnis, dass wir geliebt werden möchten. Das Bedürfnis, respektiert zu werden. In dem Beispiel vorhin das Bedürfnis nach Information oder nach Ordnung, nach Gesundheit, Klarheit, Wärme, Zärtlichkeit. Aber auch das Bedürfnis zum Beispiel, Probleme zu lösen. Und nicht stecken zu bleiben unterwegs. Und Sie können diese Bedürfnisliste beliebig fortsetzen. Und es ist gut, wenn Sie Ihre Bedürfnisse kennen und denen auf die Spur kommen. Bevor wir so eine kleine Übungspause machen, vielleicht noch so die wichtigsten Regeln beim Sprechen und Zuhören. Die sind ganz einfach, haben Sie alle schon mal gehört, aber kann nicht schaden, wenn man das nochmal vertieft. Die stehen auch hier im Handout auf Seite 3, da unten im zweiten Drittel. Sprecherregeln haben Sie bestimmt ja schon öfter gehört, die sogenannte Ich-Botschaft. Und da sind wir die ganze Zeit ja schon dabei. Ich habe Klarheit über mich und rede von mir. Was ich beobachte, meine Gefühle, mein Bedürfnis, was ich brauche, bitte. Wir neigen aber dazu, sehr schnell in Du-Botschaften abzugleiten. Du hast, du bist, du machst. Also das ist sozusagen hier die Zeigefingerkommunikation. Und meine Erfahrung immer wieder, sicher auch Ihre, da, wo der andere sich angegriffen fühlt, entgleitet das Gespräch. Also wenn meine Frau mir sagt, ah, du hast mal wieder hier deine Schuhe da stehen lassen und die sind schmutzig, dann sage ich nicht, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich bringe sie gerade weg. Vielleicht können wir uns anschließend noch darüber unterhalten, wie ich künftig deine Frustration vermeiden kann. Also jetzt mal im Ernst, wie werde ich reagieren? Also ich reagiere dann so, dass ich sage, irgendwas murmel, die Schuhe nehme und dann auch so diese Art, gut, dann werde ich sie nie wieder anziehen und dorthin stellen. So, kommt drauf an, wie so meine Stimmung ist und Form ist. Aber ist klar, fühle ich mich angegriffen, dann werde ich einen Weg suchen, um zurückzuschlagen. Auf die ein oder andere Art und Weise. Manche von uns machen das direkt, andere machen das versteckt aggressiv, so von hinten herum, durch die Brust ins Auge, indem man dann einfach den anderen liegen lässt. Oder wir Männer können das gut, uns ins Schweigen der Männer zurückziehen. Ne? Wenn wir so ein bisschen, Entschuldigung, angepisst sind, sagen wir das in der Regel gar nicht, ne? Sondern Frau merkt das dann irgendwann und fragt, sag mal, du hast doch irgendwas? Nein. Doch, sag doch mal, irgendwas ist doch los. Nein, ist nichts los. So, und sie weiß natürlich ganz genau, da ist was los. Und unsere Botschaft ist ja auch nicht gerade, nee, du, alles in Ordnung, Schatz, sondern wir vermitteln ja was anderes. Und dann brauchen wir Männer oft eine ganze Kurve, bis wir dann vielleicht rausrücken und sagen, ja, du, hat mich vorhin geärgert, was du da gesagt hast. Ich statt du Botschaften, bei einem Thema bleiben, ganz wichtig. Bei diesem einen Punkt, die Konflikte fransen oft aus. Man fängt mit einer Sache an und am Ende hat man 20 auf dem Tisch. Die erste Sache hätte man noch besprechen können. 20 sind eine völlige Überforderung und münden im Desaster. Deshalb wirklich sich bemühen, mal bei einem Thema zu bleiben. Lass uns darüber mal reden. Und ein konkretes Verhalten ansprechen. Und da sind wir wieder, Sie erinnern sich, bei der Beobachtung, ne? Wenn ich sage, und Junge, dein Zimmer sieht wieder scheiße aus, kann ich mir vorstellen, wie der reagiert, wie toll der das findet. Und jetzt wirklich auch ganz gespannt ist auf ein Gespräch zwischen Vater und Sohn. So, und es ist schon viel milder, wenn ich sage, du, ich habe beobachtet, wie einige Essensreste von naturnahen Tieren aus deinem Zimmer herausgetragen wurden. So. Also, Spaß beiseite, ganz konkretes Verhalten ansprechen. Noch wichtiger aus meiner Sicht ist aber das Zuhören. Wir alle wollen verstanden werden und reden deshalb, aber die Bereitschaft, echt zu verstehen, was hast du beobachtet, deine Gefühle, deine Bedürfnisse, was brauchst du, die ist dagegen doch längst nicht so ausgeprägt. Und da stoßen wir auf ein Phänomen, dass wir nämlich in der Lage sind, enorm viel Kommunikation aufzunehmen. Also man hat herausgefunden, bis zu 650 Worten können wir pro Minute aufnehmen. Riesenkapazität. Dagegen, wenn der andere schon relativ zügig spricht, spricht er etwa 150 Worte. Also Langeweilefaktor 500. Geht uns doch so, ne? Und gerade wenn es jetzt so um Gefühle geht oder um schwierigere Dinge, der Erzähler, der nach Worten ringt, der macht vielleicht keine 150, sondern nur 50 Worte in der Minute. Und dann gehe ich doch gedanklich spazieren. Was gibt es eigentlich heute Abend zu essen? Kommt Fußball? Also hör gar nicht mehr zu. Oder der andere gebraucht Reizworte. Und Reizworte lassen mich innehalten. Und dann sofort eine Entgegnung überlegen oder Widerspruch anzumelden. Das stimmt überhaupt nicht. Und dann bin ich wieder nur ganz bei mir, was mich geärgert hat, was ich jetzt auch loswerden will und höre nicht mehr wirklich zu. Also dieses aufmerksame, aktive Zuhören oder empathisches Zuhören, also wirklich versuchen, mit den Augen des anderen zu sehen, ist eine hohe Kunst. Und das bereitet mir Vergnügen, wenn so ein Ehepaar vor mir sitzt, beim ersten Mal. Und dann sind wir schon thematisch irgendwie bei einem Thema. Sie haben gesagt, naja, bei uns, also Kommunikation, ja, meinen wir beide, ist schwierig. Und ich frage dann und sage, und Frau Meier, wie erleben Sie das denn? Was empfinden Sie als schwierig? Und Frau Meier erzählt und erzählt. Und dann sage ich, danke, Herr Meier, könnten Sie noch mal wiedergeben, was Ihre Frau gerade erzählt hat? So, und manchmal ist das ganz putzig. Und wir Männer sind besser als unser Ruf, dass er dann sagt, Entschuldigung, ich habe nicht wirklich zugehört. Aber dann ist er ganz Ohr. Und dann wiederhole ich das auch öfter, ist auch Teil so, von Paartherapie immer wieder mal zu sagen und geben Sie doch noch mal wieder, was ist bei Ihnen jetzt angekommen, was der Ehepartner gesagt hat. Ganz Ohr zu sein, hier, aber auch das Gehörte noch mal wiederzugeben. Du, ich sag mal gerade, was bei mir angekommen ist. Habe ich dich richtig verstanden? Also ich vergewissere mich, weil wenn ich es nicht verstanden habe, gibt es keine echte Verständigung. Dann ist die Kommunikation von Anfang an schräg. Und das können Sie auch mal ausprobieren. Auf der Arbeit kann es Situationen geben, wo das angeraten ist. Sie können auch Ihrem Vorgesetzten sagen, ich gebe das gerade noch mal mit meinen Worten wieder. Also Ihnen ist wichtig, Sie möchten, dass das mit diesen Schritten abgewickelt wird. Und der wird nicht sagen, der Vorgesetzte, sie scheinen zu doof zu sein, dass sie es nochmal wiederholen, sondern der hat Gelegenheit, auch nochmal zu reflektieren, war es das, was ich weitergeben wollte? Und bei ihm kommt an, das, was er gesagt hat, ist ihm so wichtig, dass ich es nochmal wiederhole und es wirklich verstehen möchte. Also deshalb diese zweite Regel und die dritte beim Zuhören, dass ich offene Fragen stelle. Also wie war das für dich? Wie geht's dir damit? Warum? Kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen? Geschlossene Fragen lassen nur ein Ja oder Nein zu. Hast du Hunger? Ja, nein. Eine offene Frage wäre, was würdest du gerne essen? Vielzahl von Antworten möglich. Und notiert habe ich hier auch noch die Trichterfragen. Und die sind wirklich ganz hilfreich, auch im Zusammenhang mit den Bedürfnissen. Dass ich nämlich frage, was genau empfindest du? Oder wie genau hast du das erlebt, als da gestern mit deiner Mutter und uns dieser Konflikt aufgebrochen ist? Also Trichterfragen helfen, sich wirklich auf das Entscheidende zu konzentrieren. Was genau? Wie genau? So, jetzt haben Sie schon eine ganze Menge aufgenommen. Gleich geht's weiter, aber ich habe so eine kleine Übung für Sie. Und zwar brauche ich dafür an jedem Tisch einen Freiwilligen. Also keine Angst, Sie müssen nichts machen, Sie werden nicht bloßgestellt oder irgendwas. Sie haben nur gleich die Aufgabe, den anderen, die auch an Ihrem Tisch sitzen, kurz ein Bild zu beschreiben. Und die, die da sitzen an dem Tisch, die müssen übrigens viel mehr machen als Sie als Freiwilliger, die müssen nämlich etwas aufmalen. Also noch haben Sie die Gelegenheit, Freiwilliger zu sein. Gut. Und die Freiwilligen bitte ich einfach mal herzukommen. Wer ist noch freiwillig von Ihnen hinten? Hier? Super, einfach mal hierher kommen. Wer ist hier freiwillig? Super. So, wo fehlt noch einer? Hier hinten? So. Okay, Sie warten gerade hier und Sie nehmen bitte jeweils von diesen Blöcken und den Stiften ein Blatt und einen Bleistift. Und gleich werde ich Ihnen kurz sagen, was dann Ihre Aufgabe ist. Ich muss jetzt nur mal schauen. Lag hier noch etwas? Oder habe ich das mitgenommen? Hier lag nichts mehr auf Ihrem Stuhl. Gut. Dann. Ah ja. So, ich zeige jetzt gleich den Freiwilligen ein Bild. Das gucken die sich einen Moment an und dann kommen die zurück in ihre Gruppe. Und die schildern dann ihnen an dem Tisch dieses Bild. Und die gucken aber nicht, was sie malen, sondern sie versuchen anhand dieser Anleitung, das einfach zu skizzieren, ja? Von den Beschreibungen des Freiwilligen, der Ihnen das erzählt, okay? Gut, aber die kriegen das Bild nicht mit, also sie können nicht abgucken, sondern die haben das nur im Kopf. Und an Sie einfach die Bitte, nicht zu gucken, was die malen und dann zu sagen, nee, mach's so oder so, ja? Okay? Gut, also ich zeige Ihnen das Bild. Mal kurz einprägen. Ja. Gut. Okay. So, dann setzen Sie sich doch zu Ihrer Gruppe.
Ja, bitte. Sollen wir erst alles erklären und dann malen die? Oder,
genau, wie Sie das möchten. Wie Sie das möchten. Genau, rücken Sie ruhig ein bisschen zusammen. Genau, fangen Sie einfach mal an zu malen.
Scheint mir klar zu sein.
Einmal reicht. So, noch eine halbe Minute. Sie können gerade fertig skizzieren. So, die Aufgabe ist ja sehr spannend, einmal für die Freiwilligen ein Bild, das sie vor Augen haben oder hatten, auf eine Art und Weise zu beschreiben, dass andere es verstehen können. Und sie als Gruppe hatten ja dann die Aufgabe, das zu hören und dann nochmal so umzusetzen, also etwas zu malen, dass auch andere das verstehen könnten, indem sie nämlich dann ihr Bild anschauen. Und jetzt sind Sie sicher gespannt, was für ein Bild war das denn? Und ich gebe Ihnen einfach das mal in die Gruppe und Sie können es einfach mal rumgeben, ob Sie sich so vorgestellt haben. Ich gebe es hier mal. Darf ich Ihnen das auch geben?
Ach komm, das ist ja
So. Sie haben auch einen?
Ja.
Haben schon, super. Hier kommt nur eins, genau. So, Sie wollen ein Foto machen. Ich mache alles
aus der Situation.
Genau. Gut. Ja. Genau, so. Ja, zeig mal. Ja. Gut.
Ja, vielen Dank Ihnen. Danke sehr.
So. Ja. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen und es hat ja auch für ein bisschen Schmunzeln gesorgt. Und das, was wir jetzt spielerisch gemacht haben an den Tischen, das ist ja manchmal eben tatsächlich kein Spiel, sondern bitterer Ernst. Wie kann ich das, was mich bewegt, was ich vor Augen habe, auf eine Art und Weise so vermitteln, dass es beim anderen ankommt? Und da stoßen wir auf ein Phänomen. Jetzt sagen wir einfach mal hier, Frau, Mann. Frau sagt etwas zu Mann und Mann sagt zurück, stimmt nicht. Ich streiche also das, was der andere mir erzählt hat, seine Gefühle durch, wenn ich sage, ist doch gar nicht wahr, stimmt doch gar nicht. Oder dieses berühmte kleine Aber. Der andere hat mir etwas erzählt und ich beginne die Entgegnung mit einem Aber. Das hat oft die Wirkung und Funktion, dass es durchstreicht, was der andere mir gerade erzählt hat. Das ist doch Unsinn, ist doch Quatsch, was du da erzählt hast. Aber jetzt sage ich dir die Wahrheit. Und so passiert das tatsächlich in Paarbeziehungen, aber auch in allen anderen Beziehungen, dass dann umgekehrt er etwas erzählt und sie macht das Gleiche und sagt auch, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Und es ist manchmal ein schmerzlicher Prozess auch für ein Paar, das zu durchleiden und dann an den Punkt zu kommen, wo sie merken, Mensch, es gibt immer zwei Wahrheiten, nämlich ihre und seine, meine und deine. In einer Gruppe gibt es vielleicht 5 Wahrheiten, weil 5 unterschiedliche Wahrnehmungen. Bisher haben wir uns bekämpft, weil jeder dachte, seine Wahrheit, seine Wahrnehmung sei die einzig richtige. Und auf einmal haben wir erkannt, nein, wir sehen es mit unterschiedlichen Augen. Wir haben einen unterschiedlichen Blickwinkel. Und dann ist das eine tolle Erfahrung, wenn auf einmal dann 2 sich unterhalten und der eine sagt, ich sehe es so, und der andere sagt nicht, aber ich sehe es so, sondern der andere sagt, okay, du siehst es so, ich möchte dir erzählen, wie ich es sehe. Und auf einmal bleibt beides nebeneinander stehen. Und nur wenn das gelingt, uns stehen lassen, dann können wir uns verständigen. Ohne stehen lassen keine Verständigung. Dann wird es immer schwierig. Und im Idealfall schaffen die beiden es dann tatsächlich, einander sich mitzuteilen und sich stehen zu lassen, obwohl sie unterschiedliche Sichtweisen haben. Und jetzt können Sie überlegen, und was machen wir damit? Du willst in die Berge in Urlaub, ich ans Meer. Finden wir einen Kompromiss, fahren wir ins Mittelgebirge an einen See. Gib ich dieses Mal nach oder gibst du dieses Mal nach. Also wir haben unterschiedliche Handlungsspielräume. Aber nehmen Sie das mit, das ist Gold wert, ohne einander stehen zu lassen, keine Verständigung. Wenn wir einander aber stehen lassen, dann haben wir eine gute Grundlage, uns zu verständigen, auch über unsere unterschiedlichen Sichtweisen, Gefühle, Erfahrungen, Meinungen. Jetzt kommen wir auf einen Punkt zu sprechen, ich habe das schon angedeutet, der Umgang mit Kritik. Wir sind ja alle sehr, sehr empfindlich. Ich mache mir das immer so deutlich durch einen Ausflug in die Tierwelt Nordamerikas. Da gibt es das Baumstachelschwein. Verfügt über 30.000 Stacheln. Und diese Stacheln haben es in sich, denn am Ende verfügen die über eine Art Widerhaken. Und wenn so ein Feind einen Stachel zu spüren bekommt, hinterlässt er eine böse Wunde, die sich entzünden kann, sogar zum Tod des Gegners führen kann. Baumstachelschweine sind eher so Einzelgänger. Wenn sie allerdings bedroht werden, haben sie zwei Taktiken. Angriff, dann kriegst du meine Stacheln zu spüren. Und das nicht ohne. Oder Flucht. Genauso wie bei uns menschlichen Stachelschweinen. Wir haben auch ganz viele Stacheln. Die heißen Neid, Empfindlichkeit, Lieblosigkeit, Bösartigkeit, Gemeinheit, Ungerechtigkeit, Eifersucht und viele mehr. Und das Phänomen ist so, wenn ich einem Menschen sehr nahe komme, werde ich früher oder später mit den Stacheln des anderen konfrontiert. Das heißt, ich werde möglicherweise verletzt werden durch das, was der andere sagt oder tut oder nicht sagt. Umgekehrt kommt ein anderer mir nahe, früher oder später werde ich ihn mit meinen Stacheln verletzen. Ist also eine schwierige Geschichte. Und wie die possierlichen Tierchen, so neigen wir Menschen auch dazu, entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Wir Männer noch stärker als ihr Frauen. Frauen sind stärker an der Stelle, weil wenn Konflikte auftreten, können sie es eher ansprechen, ohne gleich zu kämpfen oder zu vermeiden, sondern auf eine ganz sachliche Art und Weise. Aber wir benehmen uns dann oft so, und dafür gibt es gute Gründe, dass ein Mann eine starke Anspannung verspürt und dann kennen wir nur noch zwei Impulse, Kampf oder Flucht. Willst du Ärger, kannst du haben, Kampf oder Flucht. Ich glaube, ich gehe rüber zu Heinz Fußball gucken. Also ich habe keine Lust, ich will mich nicht mit dir auseinandersetzen, weil es ist so unangenehm. Das nur am Rand. Jetzt im Herbst denkt dann der Stachelschweinmann, naja, auch Familiengründung nach, ne? Und der hat ein Rendezvous mit einer jungen Stachelschweinfrau. Die gehen ins Kino, zu McDonald's, Schneckenburger essen, sitzen dann auf der Parkbank, Mondschein, aber wie sollen die sich näher kommen, ne? Wie können wir Menschen uns näher kommen, trotz unserer Stacheln? Und Wissenschaftler haben das beobachtet bei den Baumstachelschweinen. Tatsächlich, also wenn die sich sehr sympathisch sind und da liegt Spannung in der Luft, dann stellen die sich auf ihre Hinterpfoten, berühren sich bei den Vorderpfoten, sind sehr behutsam und machen dann etwas, was die Forscher den Tanz der Stachelschweine nennen. Also es scheint doch zu gehen. Und das ist natürlich ein Ziel auch der Kommunikation, trotz unserer Stachligkeit, auch den Tanz zu lernen, also ohne uns zu verletzen, auch über schwierige Themen reden, Konflikte meistern. Das wäre toll, wenn uns das gelingen würde. Also ich finde übrigens, dass es ein Beleg, dass es einen Schöpfer geben muss und dass der genial ist, dass der zwei Stachelschweine Foxtrott tanzen lässt. Also genial. Bei uns ist das ein bisschen schwieriger. Nehmen wir Kritik. Kritik hört keiner von uns gerne, sondern stellt uns ja in Frage. Oder wir werden bewertet durch die Kritik eines anderen und wir wollen immer unseren Selbstwert schützen. Und es gibt ganz bestimmte Strategien, die uns dabei helfen. Ich nenne das Täuschungsmanöver. Und ich kann Ihnen mal eine kleine Auswahl vorspielen. Sie finden auf Seite 4 unten diese Täuschungsmanöver. die helfen, dass Kritik von mir abprallt. Aber das sind Strategien, die gehören in die Mülltonne. Ich brauchte mal einen Freiwilligen. Wer hat Lust, mal eine Unterhaltung mit mir zu führen? Eine ganz kurze. Ja, super. Haben Sie eine Idee? Also ich habe irgendwas gemacht und Sie würden mich dafür kritisieren. Entweder sind Sie meine Kollegin, Chefin, Frau, Tochter.
Egal was?
Ja, ich bin zu spät gekommen. Also irgendwie sowas.
Egal in welchem Ton, egal in welcher Art.
Also, Sie kritisieren mich und ich reagiere auf eine ganz bestimmte Art und Weise darauf. So, und dann kritisieren Sie mich nachher nochmal, dann antworte ich auf eine ganz andere Art und Weise drauf. Okay, und Sie bleiben einfach, wie Sie sind. Also, wenn Sie das blöd finden, können Sie es auch sagen. Okay. Ja, wir spielen das einfach mal kurz durch. So, wir fangen mit der ersten an, müssen aber sagen, was für eine Kritik, worum geht's?
Kann ich jetzt einfach als Freund spielen?
Wir sind Freunde.
Ich würde sagen, Sie sind mein Vater dann kurz, ja?
Ja, das passt nicht ganz, weil das nochmal eine besondere Situation ist. Vielleicht mehr... Freunde oder Kollegen.
Okay. Ach so, okay. Ist das jetzt besser?
Ja. Ja. Also wir sagen, wir sind Kollegen. Mhm. Was habe ich falsch gemacht? Ich bin zu spät gekommen oder habe ich einen Auftrag nicht erledigt? Den Kaffee alle getrunken. Fällt Ihnen was ein? Oder wer hat eine Idee? Wer kann helfen?
Ja, doch, ich weiß.
Was ist es denn? Nur ganz kurz, worum geht es?
Sie sind immer am Schreien. Sie sind mein Vorgesetzter und Sie sind immer am Schreien.
Okay.
Oder am Meckern wegen jeder Kleinigkeit. Machen Sie direkt ein Drama gut. Daraus.
Okay. Und Sie sagen jetzt, das finden Sie nicht gut. Okay. Und ich reagiere auf die erste Art und Weise.
Mhm. Also... Mir ist aufgefallen und vor allem auch vielen anderen Kollegen, dass Sie einfach wegen jeder Kleinigkeit schnell ausrasten.
Jetzt fangen Sie wieder damit an. Wie oft haben Sie das schon gesagt? Also wenn hier einer wirklich mal kritisiert werden muss, dann sind Sie das. Also finde ich unmöglich, wie Sie immer durchs Büro schleichen. Da hat man ja das Gefühl, man muss Ihnen in den Hintern treten. Mensch, kommen Sie doch mal in Bewegung und jetzt vergeuden Sie Ihre Zeit, um mir zu sagen, dass ich mich aufrege. Finde ich unmöglich.
Bemerken Sie gerade nicht, dass es wieder in die ähnliche Richtung läuft, auf die so. Ich versuche, Sie hinzuweisen? Okay.
Danke. Also, bleiben Sie noch hier. Vielen Dank.
Nein, ich bleib hier.
So, das nennt man Anklagen oder Angreifen. Also, wirst du kritisiert, hol das Maschinengewehr raus, entsichern und los. Denn damit halte ich mir diese Kritik vom Leib, ne? Erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit.
Nochmal, ich sage
Sie irgendwas. Wieder genau, Sie müssen immer nur das Gleiche machen.
Ach so, super, okay. Mir und einigen Kollegen ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit etwas lauter zu uns werden und häufiger rumschreien wegen Kleinigkeiten und uns ein bisschen, fühlen uns ein bisschen angegriffen von Ihnen.
Ach, liebe Frau Schmidt, bitte nehmen Sie mir das nicht übel. Das war jetzt gar nicht so gemeint. Ich werde manchmal ein bisschen laut, das liegt so in meinen Genen. Und ich fände das schade, wenn das Ihre Arbeitsmoral beeinflussen würde. Also wirklich. Und denken Sie an Ihr Herz. Nehmen Sie es nicht so, so persönlich. Okay, das nennt man Beschwichtigen. Während beim Angreifen die Bewegung die ist, beim Beschwichtigen mache ich das klein, die Kritik des anderen. Ne? Also ich verharmlose. Und wieder, Sie Frauen lieben das, ne? Wenn Sie was ansprechen und Mann verharmlost. Ist doch nicht so schlimm, weiß gar nicht, was du hast. Denk an dein Herz. Da wirst du doch erst recht sauer, ne? So, also jetzt kommen wir zur dritten Möglichkeit, okay? Mhm.
Mir und einigen Kollegen ist in letzter Zeit aufgefallen, dass sie mal lauter werden und meckern. Und das geht uns ziemlich nah und ist ein bisschen zu persönlich geworden.
Ich war neulich in einem Workshop für Führungskräfte. Da wies der Referent darauf hin, dass in 3/4 aller Fälle Führungskräfte unter den heutigen Belastungen dazu neigen, manchmal auch in ihrer Wortwahl und in ihrem Tonfall überzureagieren. Ich habe auch den Eindruck, Sie sollten vielleicht mal zur Betriebsärztin gehen, wegen Ihrer Überempfindlichkeit
Das kommt ja von Herzen.
Genau. So, das nennt man rationalisieren. Das heißt, man antwortet zwar, man geht darauf ein, aber ohne Gefühl. Man spielt den Oberlehrer. Also neulich eine Situation, eine Frau sagte, Mensch, ich fände das schön, wenn wir noch zärtlich miteinander wären. Das ist jetzt schon so lange eingeschlafen und so weiter. Und er antwortete, ältere Frauen haben doch kein sexuelles Bedürfnis mehr. Habe ich gelesen. So, können Sie sich vorstellen, welche Sackgasse. Also rationalisieren, ich komme super schlau. Ne? Jetzt kommt noch etwas, das mag ich sehr.
Ach, nochmal,
genau. Okay. Eine machen wir noch, ja?
Mir und einigen Kollegen ist in letzter Zeit aufgefallen, dass sie ziemlich laut werden und wir fühlen uns persönlich etwas von ihnen angegriffen.
Frau Schmidt, wissen Sie jetzt schon, wohin die Betriebsfeier geht? Fahren wir an den Rhein oder an die Mosel? Sie waren doch da mit in diesem Team.
Ich wäre für Malle.
Gut, okay, sehr schlagfertig. Erstmal vielen Dank und Applaus. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Hier sind noch ein paar weitere Strategien aufgeführt. Und Sie haben gemerkt, wie sehr wir uns davor drücken, etwas an uns heranzulassen. Und das sind alles probate Mittel, um uns das vom Leib zu halten. Aber sie vermehren in der Regel den Ärger des anderen. Sie führen zu keiner Verständigung oder Klärung und auch nicht zu einer Handlungsveränderung. Haben Sie eine Idee, wie wäre eine angemessene Antwort auf diese Kritik oder diese Anfrage? Bitte? Ja. Wobei, Sie haben das ja ganz toll gemacht, das war nicht so bewertend, sondern eine Beobachtung geschildert, war schon mal super. Also ich kann ja sagen, ja, habe ich Sie richtig verstanden, also das ist etwas, was Ihnen zu schaffen macht und Sie wünschen sich, dass es etwas leiser zugeht, dass ich nicht mehr ganz so laut werde. Kann ich auch sagen, tut mir leid, wenn Sie das getroffen hat oder verunsichert oder verängstigt. Und dann könnte ich ja fragen, und was wünschen Sie sich? Wünschen darf sie sich ja etwas, heißt ja nicht immer, dass ich das auch umsetzen muss. Mitarbeiter dürfen sich immer was wünschen, ne? Gut, also ein bisschen in diese Richtung. Diese Strategien, die da auch aufgeführt sind, alle in den Mülleimer. Und Sie können gucken, was macht Sie fuchsteufelswild oder wo greifen Sie zu einer dieser Strategien, um sich ein unangenehmes Gespräch, außer eine Auseinandersetzung vom Leib zu halten. So, wir haben noch einen kleinen Moment Zeit. Und ich möchte Ihnen so noch kurz etwas mitgeben, dann können Sie Ihre Fragen notieren. Es gibt auch was zu trinken und so weiter. Und dann haben wir noch mal abschließend ein paar Minuten hier zusammen. Eine Erkenntnis, was Beziehung angeht und unsere Art der Kommunikation. Wenn wir Konflikte, unerfüllte Bedürfnisse, negative Gefühle unter den Teppich kehren und nicht ansprechen, geht es uns in der Regel erstmal besser. Weil es entsteht ja keine dicke Luft, es entsteht kein Konflikt oder nicht so eine Situation wie vorhin hier gespielt. Also wir neigen dazu zu schonen. Haben was davon? Auf Dauer rächt es sich. Weil Beziehungen leiden darunter, entwickeln sich nicht weiter, weil Dinge wurden nicht geklärt, weil nicht angesprochen, besprochen oder gar gelöst. In der Paarforschung weiß man heute sehr genau, das kann der Liebe das Genick brechen. Paare, die sich zu sehr schonen, gehen irgendwann auseinander. Weil die Konflikte vermehren sich, der Hubbel unterm Teppich wird immer größer, die Stolperfalle immer schwieriger und sie verlieren sich aus den Augen. und deshalb nicht schonen. Also das ist mein Tipp. Nicht schonen. Sprechen Sie die Dinge an. Und Sie haben heute Abend eine Hilfe gekriegt. Gehen Sie nach dem Muster vor. Was beobachte ich? Wie ist mein Gefühl? Welches Bedürfnis steckt dahinter, was vielleicht nicht erfüllt ist? Und was brauche ich? Bitte. Und so können Sie Dinge ansprechen. Es kann sein, dass es erstmal schwieriger wird, weil wir müssen uns jetzt auseinandersetzen. Aber auf Dauer wird die Beziehung sehr davon profitieren. Und so gibt es keine Alternative. Also wirklich nicht schonen, sondern das Gespräch suchen. Es gibt allerdings auch Situationen, ehrlicherweise, da sage ich immer, halt die Klappe. Wenn deine Frau eine Diät macht und du beobachtest mit deiner Kamera, wie sie gerade das zweite Stück Kuchen ergreift, halt die Klappe. Also manchmal ist auch Klappe halten die beste Art der Kommunikation in bestimmten Situationen. Da lieber schonen. Aber grundsätzlich, ich glaube, das ist angekommen, sprechen Sie Dinge an. Wagen Sie das. Und das gefällt mir so sehr, wir sind ja hier auch in einer Kirche, dass Jesus das immer wieder gesagt hat, wenn dich ein anderer verletzt hat mit seinen Stacheln, geh auf denjenigen zu, sprich es an. Wenn du Opfer geworden bist, sprich es an, geh auf den anderen zu und du bist schon nicht mehr so ganz in der Opferrolle. Wenn du Täter warst und du hast einen anderen verletzt, dann geh auch auf dein Opfer zu, wenn du merkst, hier, du hast denjenigen verletzt, such das Gespräch. Und das finde ich so schön in der Kommunikation. Wir haben immer die Möglichkeit zu gehen, auf den anderen zuzugehen, anzusprechen, zu klären. Und ich habe versucht, Ihnen heute Abend so ein paar Tipps zu geben, wie das vielleicht ein kleines bisschen besser gelingen kann. Und schließe damit ab. Früher gab es den Spruch, du darfst 6-mal loben und dann darfst du 1-mal tadeln, ne? Finde ich den größten Unsinn unter der Sonne. Ist Quatsch. Überhaupt sollte man so ein bisschen wegkommen von diesem Tadeln und Loben, weil das drückt immer ein Machtverhältnis aus. Ich bin in der Lage, Ihre Predigt zu beurteilen. Das heißt, ich stehe über Ihnen. Und wenn ich heute sage, Herr Völkel, grandios diese Predigt, dann kann ich beim nächsten Mal sagen, genauso, Herr Völkel, wo haben Sie denn studiert? Und tadeln. Also merken Sie, etwas, was eigentlich so ganz gut ist, ist doch immer auch Ausdruck von Macht. Und warum nicht mal einen anderen Weg wählen? Ich nenne den der Wertschätzung. Und da sind wir wieder bei diesen 4 Elementen. Ich habe etwas beobachtet. Meine Frau hat das Abendessen gemacht. Der Tisch ist schön gedeckt. Ich gucke, was ist mein Gefühl? Ach, ich bin entspannt. Ich bin nicht nur hungrig, sondern ich bin erfreut. Was ist mein Bedürfnis? Mensch, mit meiner Frau ganz entspannt, jetzt zusammen hier zu sitzen, zu essen, ein bisschen zu erzählen. Und wie kann ich das ausdrücken? Und da kommt statt Bitte Dank ins Spiel. Und das dann zu sagen, ist viel, viel mehr wert, als nur zu sagen, Mensch, du hast ja toll gekocht. Also ich drücke das aus, was mein Gefühl ist, welches Bedürfnis der andere mir erfüllt hat, wo der andere mir etwas gegeben hat. Und ich drücke meinen Dank aus, mit Worten oder auf eine andere Art und Weise. Und versuchen Sie es einfach mal in der nächsten Situation, die sich bietet. Machen Sie die Kamera an, beobachten Sie, schauen Sie nach Ihren Gefühlen, Ihren Bedürfnissen und entweder, wenn es um eine Veränderung geht, sagen Sie, was Sie wollen oder was Sie nicht wollen, bitte. Oder drücken Sie Ihren Dank aus, wenn Sie merken, Mensch, Bedürfnis geht's gut, Gefühlen geht's gut und Sie haben beobachtet, ein anderer Mensch hat daran Anteil gehabt. Hier mache ich einen Punkt. Wir machen jetzt eine Pause von ein paar Minuten und nehmen uns dann hier nochmal für Ihre Fragen ein Momentchen Zeit. Arne, willst du?
Ja, wir haben uns das so überlegt, dass wir uns jetzt...
Erfahrung einzubringen, zu sagen, Herr Hippler, meine Situation so und so, wie sollte ich mich da verhalten oder wie ist das ganz allgemein, können Sie dazu was sagen? Also einfach raus damit, ich bin sicher, Ihre Fragen oder Ihr Thema ist auch eine Frage, die auch andere bewegt und insofern machen wir das jetzt einfach ganz offen. Wer von Ihnen möchte, kann einfach mal beginnen und sagen, und das interessiert mich oder das sehe ich ganz anders. Ja, bitte.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Das fand ich als sehr, sehr bereichernd. Mir ist auch bewusst geworden, dass ich an vielen Stellen einfach auch ein bisschen Sachen ändern muss. Und meine Frage ist folgende. In vielen den Beispielen, die wir heute gehört haben, ja, haben wir immer einen fairen Kommunikationspartner vor uns gesetzt. Also ich bin sondern beruflich.
Ja, in der Ehe kann das auch mal sein.
Ich habe oft mit Kommunikationspartnern zu tun, die die Regeln der Kommunikation auch kennen, aber sie bewusst nicht anwenden, also die nicht fair sind, wo ich aber darauf angewiesen bin, mit diesen Kommunikationspartnern klarzukommen, weil wir gemeinsam meine Aufgaben erreichen. Also an der Aufgabe erledigen müssen, ja, erreichen müssen. Gibt es im Rahmen der Kommunikation, gibt es Kommunikationswerkzeuge, mit denen ich so einen Kommunikationspartner abholen kann?
Also ich glaube erstmal, wenn Sie weiter bei Ihrem fairen Stil bleiben, leisten Sie damit auch ein Stückchen Überzeugungsarbeit. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich ganz wichtig finde, dass ich, soweit es geht, ich für mich klar bin. Also mich auch nicht so sehr manipulieren lasse, einschüchtern lasse. Also klar bei meinem Standpunkt bleibe. Oder das ist so in dem Moment, wenn der andere zum Beispiel rumbrüllt, also sehr laut wird, dann kann ich eben genau auch das, was wir heute Abend angesprochen haben, anwenden und sagen, mein Bedürfnis ist, dass, also ich möchte mit Ihnen in Ruhe darüber sprechen. Ich merke, Sie sind so aufgebracht, dass das im Moment nicht möglich ist. Kann ich zum Beispiel sagen. Also alles entscheidend, dass Sie klar bleiben, auch wenn der andere unklar ist, wenn er Sie versucht zu manipulieren oder einzuschüchtern. Das ist nicht immer einfach. Und ein ganz einfacher Tipp, wo Sie merken, da waren Sie mit etwas erfolgreich, weil Sie haben denjenigen vielleicht, der hier oben war, sehr aufgeregt, ein bisschen beruhigt. Davon mehr machen. Also wo Sie merken, da erreichen Sie den anderen. Oder man kann das auch versuchen über die gemeinsame Zielsetzung. Beispielsweise, indem man sagt, also Sie wollen etwas verkaufen, ich will etwas kaufen. Wir haben ein gemeinsames Interesse, hier ein Geschäft zu machen. Und lassen Sie uns das wieder jetzt in den Blick nehmen. Also wo gibt es eine Überschneidung, ein gemeinsames Interesse? Und das wäre das Spannende, so ein bisschen auch Detektiv zu spielen. Was sind die Bedürfnisse des anderen, die ich dahinter vermute, dass er sich so verhält? Und dann kann ich gucken, kann ich damit was anfangen, darauf eingehen oder geht es nicht? Also es gibt nicht die drei Werkzeuge. Es gibt Bücher darüber, also wie man sich vor Manipulierern schützen kann und wie damit umgehen. Aber ich glaube, das wird jetzt im Detail dann zu weit führen. Bleiben Sie klar, lassen Sie sich nicht irritieren und letztlich wird das auch Ihr Gegenüber schätzen, glaube ich. Ist das so okay als Antwort? Gut, danke. Ja, bitte. Genau, geht mir genauso. So, das heißt, wir müssen ganz realistisch sein. Also ab einem bestimmten Punkt der Aufregung schmeißen wir alle Regeln über den Haufen. Ist so. Und was überhaupt nicht gut kommt, wenn dann zum Beispiel der Ehepartner an diese Regeln erinnert. das interessiert mich dann überhaupt nicht, das regt mich nur noch mehr auf. So, also das finde ich wichtig, auch da ganz realistisch sein. Und wenn wir im Lauf unseres Lebens den ein oder anderen Stachel entfernt kriegen aus unserem umfangreichen Stachelkleid, ist das schon ganz viel. Wenn wir gelernt haben, ein bisschen Foxtrott zu tanzen, auch mit dem, der auch so stachelig ist, auch schon ganz viel erreicht. Und wenn es uns passiert, dass wir in bestimmten Erregungsmomenten alles über den Haufen werfen, alles verkehrt machen, dann müssen wir auch da barmherzig sein. Aber dann können wir hinterher sagen, Mensch, du, ich war so stinksauer, ich war so wütend. Ich habe da einfach auch nicht mehr die Kontrolle gehabt. Kann ich auch sagen, tut mir leid, aber den Anspruch zu haben, immer an diese Regeln zu denken, völlig überzogen. Manchmal machen das Familien oder Paare, dass sie das irgendwo aufhängen, diese Zuhörer- oder Sprecherregeln oder irgendwas, was für sie wichtig ist. In Unternehmen macht man ja dann so Werte, unsere Grundwerte. Wir respektieren die Gefühle des anderen und so weiter. Das habe ich jetzt neulich in einem Unternehmen wirklich in Hochglanz gefunden. Aber glauben Sie mir, je glänzender die Papiere, die in den Unternehmen hängen, umso schiefer ist das, was da im Alltag passiert. Das ist manchmal erschütternd. So, aber auch damit kann ich mir helfen, also so Erinnerungshilfen. Und wenn Sie heute Abend nach Hause gehen und ein oder zwei Gedanken oder Aha-Momente bleiben, dann hat sich das gelohnt. Und so haben wir zum Glück, Gott sei Dank, ein ganzes Leben lang Zeit, da so ein bisschen weiterzukommen und zu wachsen.
Ich habe vielleicht eine Regel, die ich anwende, wenn es zu schlimm wird, habe ich nur noch eine Regel, nämlich ich kann auch gehen. Also ich muss auch nicht da den Helden spielen und sagen, jetzt entscheide ich hier die Situation. Ich finde, Flucht ist manchmal auch erlaubt.
Ja.
Ja. Merkmale, an denen man erkennen kann, wann eine Kommunikation nicht weitergeht. Also ich meine jetzt tatsächlich auch ein Zusammenleben möglicherweise nicht weitergeht. Muss ja nicht immer der Ehepartner sein, man kann es ja auch, das weiß ich, Kinder, Eltern oder irgendwas sein.
Ja.
Kann man das erkennen? Gibt es da irgendwelche Merkmale?
Ich frage nochmal zurück, ob ich Sie richtig verstanden habe. Geht Ihre Frage Richtung die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, dass man daran etwas ableitet? Oder wie man damit umgeht, dass der andere sehr schwierig ist oder es einfach eine große Unterschiedlichkeit gibt? Können Sie es noch genauer sagen, was Sie brauchen? Ja. Ganz kurz, also wenn etwas unabänderlich ist, weil der andere ist, wie er ist. Es kann sein, Sie haben einen Mann geheiratet, der spricht am Tag nicht mehr als 10 Worte. Gibt es. Ich übertreibe ein bisschen. Dann ist das unabänderlich. Vielleicht schafft er es auf 15. So, und Sie sind ein Kommunikationsbündel. Nehmen wir nur als Beispiel. Also bestimmte Gegebenheiten, Tatsachen, Wesenszüge, Merkmale meiner Kollegen, meines Chefs, Umstände sind gegeben. Und mit Unabänderlichem können wir auf vierfache Weise umgehen. Und so würde ich gerne antworten. Das erste ist ein sofortiges Einverständnis, dass ich sage, ist okay. Damit kann ich leben. Zweite Möglichkeit, verspätetes Einverständnis, also erstmal, es hat eine Weile gebraucht, ich habe mich da dran gerieben, aber dann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, es ist okay. Damit kann ich leben. Und jetzt kommt die dritte Möglichkeit, die heißt schädliche Anpassung. Das heißt, wenn ich merke, dass mich das auf Dauer runtermacht, verletzt, kränkt, mich schädigt nach Leib und Seele, mich beginnt zu zerstören, kaputt zu machen, dann ist dieser Weg der schädlichen Anpassung der Weg, den ich immer weiter gehe. Ich weiß, nicht nur es tut mir nicht gut, sondern es geht mir damit immer schlechter, es macht mich kaputt. Der andere sagt mir immer wieder, du bist nichts, du kannst nichts, andere sind besser als du, du bringst nichts zustande. Und je länger ich da drin bleibe, verharre in dieser schädlichen Anpassung, umso mehr werde ich beginnen zu glauben, was der andere sagt. Ganz gefährlich. Und wir neigen alle zu dieser Trägheit. Lieber das negative Bekannte als das Unbekannte. Jetzt nochmal zusammengefasst. Wenn du in einer Beziehung lebst, die dich auf Dauer wirklich krank macht, wenn du auf einem Arbeitsplatz arbeitest, der dich auf Dauer krank macht, der dir schadet, dich schädigt, deine seelische Gesundheit, deine körperliche Gesundheit, dann wirst du nicht mehr die Energie aufbringen, die du eigentlich brauchtest. Du wirst frustriert sein, unglücklich sein. Und dann kommt mein Rat, nämlich der vierte Weg, geh, trenn dich davon. Das heißt, das wäre das Hauptmerkmal, wenn ich merke, auf Dauer gehe ich daran zugrunde, geht es mir damit immer schlechter.
Ja, vielen Dank.
Ja? Bitte.
Damit man wieder zueinander kommt, auch mal gemeinsam da zu sein. Und wie gehen Sie dann damit um, wenn der andere gar nicht will? Also welches Netz wirft man da aus?
Ich würde es respektieren. Ich kann ein Angebot machen. Ich hatte ja gesagt, auch bitten. Und eine Bitte beinhaltet die Möglichkeit, dass der andere Ja sagen kann, Jein sagen kann oder Nein sagen kann. Und ich glaube, da ist das empfehlenswert. Ich darf eine Bitte aussprechen, ich darf ein Angebot machen, ich darf sagen, was ich mir wünsche im Verhältnis zu meinem Bruder oder was ich brauchte. Und der andere ist aber frei, sich darauf einzulassen oder nicht. Also mit einem Netz, das ist schon so ein Bild, ne, so einfangen. So. Aber Sie sollen und dürfen ganz klar sagen, was Sie wollen und was nicht und was Ihnen wichtig ist. Aber Sie haben kein Recht darauf, dass es dem anderen genauso geht. Und das dann auch zu respektieren und dann es vielleicht nochmal zu probieren. Und Beziehungen auch zwischen Geschwistern verändern sich ja auch. Also da besteht ja auch Hoffnung, dass es nochmal in eine andere Richtung geht. Ist das so okay? Ganz, ganz wichtig. Danke. Und ich würde einen Punkt noch mal ergänzen. Wenn einer in der Kommunikation auch Stopp sagt, dass der andere oder die anderen das dann auch respektieren. Weil wie im Straßenverkehr, wenn ich an ein Stoppschild komme, dann weiß ich, wenn ich das überfahre, dann kann es krachen. Also wenn Ihre Frau sagt, Stopp, jetzt nicht, hör auf, dann hören Sie bitte auf. So groß die Versuchung ist, weiterzumachen. Umgekehrt, wenn Ihr Mann sagt, Stopp, ich kann nicht mehr, geht nicht. Respektieren. Wenn einer geht, wie du das gesagt hast, denjenigen auch gehen lassen und nicht hinterher. Das sind Szenen, aus denen Gewalt entsteht, weil der andere sich so bedrängt fühlt. Und er will raus aus der Situation und ich lasse es nicht zu, sondern verfolge. Also auch das nochmal ganz klar, wenn einer ein Stoppschild aufstellt, dann nehmen Sie das ernst. So, wo waren noch Wortmeldungen? Hier? Ja?
Was ich noch ganz wichtig finde, ist zum Beispiel mit dem Beispiel mit dem Bruder oder auch mit der Schwester, dass man das aushalten lernt, dass sich glaube, das ist so auch in so einem mittleren Alter, dass man sagt, warum ist das so? Man versteht es nicht. Man möchte doch nur das Gute für das Gegenüber. Man möchte wieder bei ihm sein oder bei ihr sein oder auch in der Partnerschaft. Aber dieses nicht nur Respekt, sondern auch zu akzeptieren, ein Nein zu akzeptieren. Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft sowas von schwer, weil wenn mir einer ein Nein sagt, warum? Dann fragen wir und fragen und fragen und können es nicht stehen lassen. So wie mit dem Stopp. Ich denke, das ist sowas, was wir echt verinnerlichen müssen, zu sagen, okay, er hat das Recht, Nein zu sagen, wenn es noch so weh tut.
Ja, danke für die Ergänzung. Gibt es noch Fragen? Okay. Also ich habe beobachtet, Sie sind alle geblieben heute Abend. Genau. Ja, damit geht es mir gut. Ich fühle mich gut hier bei Ihnen. Ich darf wiederkommen, genau ist meine Bitte, ladet mich wieder ein. So, ich möchte mich wirklich bedanken für die Aufmerksamkeit, das hat mir großen Spaß gemacht, die Zeit ist schnell rumgegangen. Danke auch für die Gespräche an den Tischen, für das nette Spiel hier vorne. Ich wünsche Ihnen, dass Sie erleben, so den Tanz der Stachelschweine, dass der immer wieder möglich ist, mit dem Menschen, der den gleichen Ring trägt wie Sie, mit ihren Kindern, mit Kollegen, mit Menschen, die sie gerne haben, aber auch mit Menschen, die sie neu kennenlernen. Und nehmen Sie einfach ein paar Impulse mit. Alles, alles Gute dafür. Gott sei mit Ihnen.
Ja, und ich bedanke mich auch ganz herzlich beim Referenten, bei dir, lieber Matthias, danke für dein Kommen und dass du uns mit hineingenommen hast in dieses wichtige und spannende Thema. Und das ist ja so eine Never-Ending-Story, da geht es immer weiter. Und ja, ich glaube, du hast uns gute, wichtige Impulse vermittelt. Vielen Dank dafür. Danke auch an Lukas Berchner für dein Klavierspiel. Ich höre dir immer wieder gerne zu. Ich finde, das hat was total Entspannendes und Aggressionsabbauendes und das dient ja auch der Kommunikation. Ganz herzlichen Dank. Und Dank an euch, an das Publikum. Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Das ermutigt uns, in dieser Reihe des Bürgerforums fortzusetzen. Und ich lade ganz gerne ein für den 14. Juni, gleiche Uhrzeit, 19.30 Uhr, am selben Ort. Da geht es um das Thema Muslime und Christen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Sicher ein Thema, das auch viele von uns anspricht, bewegt. Wir sind politisch sehr herausgefordert und deswegen schien es uns wichtig und notwendig, an der Stelle auch etwas zu diesem Thema anzubieten. Also herzliche Einladung dazu. Bringen Sie gerne Freunde, Bekannte mit. Wir freuen uns über alle kostenlose Werbung. Jetzt wünsche ich noch einen sehr schönen Abend. Kommen Sie gut und heil nach Hause und bis wir uns wiedersehen. Gute Nacht.